Ja, ihr Lieben, was für ein schönes Lied haben wir da gesungen. Das ist nicht mehr so ganz zeitgemäß, oder? Das klingt so intolerant, so kämpferisch. Und heute wollen wir doch alle die große Toleranz üben und jeden stehen lassen und nichts beurteilen. Ja, aber dieses Lied stammt aus einer Zeit, wo die Menschen, die Gläubigen, noch deutlicher erkannt haben, dass es letztlich ein geistlicher Kampf um Leben oder Tod ist, der Kampf Wahrheit gegen Irrtum, der Kampf biblisches Christentum gegen falsches, verführerisches Pseudochristentum. Heute werden die Fronten verwischt, heute gibt es viele Leute, die rosaroten Nebel sprühen. Und dennoch, die Fronten sind immer noch dieselben. Der geistliche Kampf zwischen Lüge und Wahrheit, zwischen dem Heer Satans und dem Herrn Jesus Christus und seinen himmlischen Heerscharen, er besteht weiterhin bis zum Ende und wir sind hineingestellt, ob wir es nun wollen oder nicht. Aber das, was dieses Lied uns ermahnt hat, das ist genau wichtig und richtig, Epheser 6, gerüstet mit der vollen Waffenrüstung Gottes werden wir überwinden. Aber es gibt viele Gläubige, die haben weder den Helm des Heils auf, noch den Brustpanzer der Gerechtigkeit und das Schild des Glaubens fehlt auch und ist eingerostet irgendwo in der Ecke und das Schwert des Geistes, das haben sie schon ganz lange nicht mehr benutzt. Ja, und so können wir nicht überwinden. Deswegen denke ich, ist es auch wichtig, dass wir uns mit diesen Themen beschäftigen. Sie sind vordergründig unerbaulich und nicht so sehr erfreulich, aber letztlich müssen wir auch etwas Orientierung haben über diese geistlichen Kämpfe, die in der heutigen Zeit stattfinden. Wir müssen wenigstens ansatzweise auch wissen, wo der Feind versucht, uns vom richtigen Weg abzubringen und mit welchen Schlichen und Listen und Tücken. Und deswegen ist es, denke ich, auch gut, wenn wir das heutige Thema heute Nachmittag uns noch einmal vor Augen führen. Mystik in der evangelischen Christenheit. Schon mal gerade die Frage, gibt es denn eine evangelische Mystik? Wenn wir verstanden haben, was wir die letzten beiden Vorträge gehört haben, muss man sagen, nein, es gibt niemals und nie eine evangelische Mystik. Aber es gibt evangelische, die der katholischen Mystik aufgesessen sind und von ihr mehr oder weniger stark beeinflusst wurden. Und das ist deswegen ein Problem. Gestern Nachmittag habe ich davon gesprochen, Wiederkehr der Mystik. Die heutigen Evangelikalen, die Führer der Evangelischen Allianz, viele Prediger, Pfarrer und so weiter, die einen guten Namen haben, empfehlen uns katholische Mystik und buddhistische Techniken, um unsere Glauben angeblich zu vertiefen. Das ist neu. Aber die Mystik hat auch im evangelischen Bereich eine uralte Geschichte und man kann nicht so tun, als wären die evangelikalen Gläubigen, die bibeltreuen Gläubigen von diesen Einflüssen 400 Jahre verschont geblieben und es wäre erst jetzt dazu gekommen. Das ist nicht so. Und das möchte ich mit Gottes Hilfe heute Nachmittag noch etwas skizzieren und darstellen. Das wird nicht ganz in der obligaten Stunde gehen. Ein bisschen was müsst ihr mir zugeben. Aber ich hoffe, es wird doch auch für alle interessant sein und dass jeder folgen kann. Vielleicht am Anfang noch zwei Bibelworte, die uns auch die ganze Fragestellung noch einmal vor Augen führen, um die es geht. Aus dem Kolosserbrief lese ich noch einmal die wichtige Mahnung, Kolosser 2, Vers 8, folgende. Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christusgemäß. Ich habe schon versucht anzudeuten, dass die Mystik, die christliche Mystik, die sogenannte, mehrere Quellen hat. Eine davon ist die griechische Philosophie, ist Platon, der Neuplatonismus und die Schulen der griechischen Philosophie, die sich überlegt haben, wie kann ich Gott erkennen, intellektuell erkennen und mich mit ihm vereinigen. Diese ganze Vereinigungsmystik kommt von Platon und dem Neuplatonismus her. Von daher ist diese Warnung vor der Philosophie, vor der Liebe zur menschlichen Weisheit heute noch ganz wichtig. Ja? Heute könnte man es auch so übersetzen, habt Acht vor der Theologie. Denn die Theologie ist nichts anderes als griechische Philosophie vermischt mit biblischer Lehre. Wobei leider das philosophische Element ganz entscheidend gesiegt hat, vor allen Dingen auch in der liberalen Theologie. Ja? Aber auch schon bei Origenes und bei den frühen katholischen Theologen, Augustinus, ja, die waren auch nicht biblisch gesund und sauber, und es kam von diesem Beimischung von griechischer Philosophie. Ja, also diese Warnung steht nicht umsonst im Wort. Die ist mir sehr wichtig geworden. Aber es geht ja weiter. Ich lese Vers 9 und 10 auch noch. Denn in ihm, in dem Herrn Jesus Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Ihr Lieben, und das ist ja zutiefst evangelisch, dass nämlich wir in Christus aus Gnade durch den Glauben die Fülle des Heils und aller Segnungen haben, geschenkweise haben. Wir müssen sie nicht verdienen, wir können sie sich uns nicht erarbeiten durch Askese, wir können an Christus nicht vorbei zu Gott schlüpfen, das geht nicht, es geht nur durch Christus, und in ihm haben wir die Fülle. Und das ist etwas, wenn das ein Gläubiger weiß und versteht, dann ist er ein Stück unangreifbar vom Satan. Denn der Teufel arbeitet damit, dass er den Gläubigen sagt, tja, du hast Christus, aber dir fehlt noch was ganz Entscheidendes. Du hast keine Wunderheilung, du hast keine Geistertaufe, du hast dich noch nicht mit Gott vereinigt und hast ihn noch nie geschaut. Du musst doch mehr haben, Christus und irgendetwas anderes. Psychologie, Managementlehren, was auch immer heute angeboten wird. Und das ist die Falle des Teufels. Wir müssen als Gläubige einfach festhalten, in aller Einfalt, wenn ich den Herrn Jesus habe, dann habe ich in ihm alles. Er hat sich mir geoffenbart im Wort, und das Wort Gottes ist voll genügend. 2. Timotheus 3, Vers 17. Ja? Es gereicht aus, es ist in der Lage und hat die Kraft, den Menschen Gottes vollkommen zuzurüsten und voll zuzubereiten. Da braucht es nichts anderes mehr, außer der Bibel. Und genau dort setzt der Teufel an, am Fleisch, an unseren religiösen Wünschen, mehr zu sein, größer zu sein, mehr zu erleben, zu spüren, zu schauen. Und dann kommt die Verführung hinein. Das heißt, die charismatische Verführung oder pfingsterische, die ganz verwandt mit der Mystik ist, sei es irgendein höheres Christenleben, wie es in der Heiligungsbewegung früher zum Teil gepredigt wurde, ungesund, oder eben mystische Erlebnisse der katholischen Richtung. Also in Christus haben wir die Fülle. Wir brauchen nichts anderes als ihn und sein Wort. Dann können wir gesund wachsen und dann werden wir auch immun sein gegen die Versuchungen der Mystik. Aber leider, obwohl diese evangelische Lehre wirklich gesund ist, Reformation, Christus allein, die Bibel allein, die Gnade allein, der Glaube allein. Das sind vier Hammerschläge, die jegliche Mystik zerbrechen. Wenn wir das verstanden haben, ist die Mystik für uns erledigt. Aber viele Evangelische haben das nicht von Herzen verstanden, auch wenn sie es vielleicht auswendig gelernt haben. Ja? Und deswegen gibt es, seit es die Evangelischen gibt, seit der Reformation, eine mehr oder weniger starke Strömung von Mystikern im evangelischen Bereich. Und da müssen wir auch unterscheiden, und da will ich auch ganz vorsichtig sein, darunter sind sicher manche echte Gläubige gewesen, die sich haben verführen lassen. Darunter zähle ich zum Beispiel auch Gerhard Ter Stegen, von dem wir nachher noch hören werden. Ja? Es gab aber auch Leute, deren Gesinnung gezeigt hat, die waren sehr wahrscheinlich gar nicht echt. Ja? Es gab manche Leute, die waren in ihrem Herzen Magier, Zauberer, haben die Kabbala studiert und Zauberkünste und haben eigentlich nur ein christliches Lippenbekenntnis gehabt. Und wer so im Okkultismus drinsteckt, da würde ich mal vermuten, das war nie ein wiedergeborenes Kind Gottes. Also da werden verschiedene hören. Wichtig ist, auch echte, ernste Gläubige wurden immer wieder von diesen mystischen Gedanken ergriffen und verführt. Und deswegen können wir auch nicht sagen, ja, was habe ich damit zu tun? Sowas passiert mir nicht. Sondern es ist schon gut, wir beschäftigen uns mal mit diesen Dingen und lassen uns auch von der Geschichte der Gemeinde Jesu Christi etwas warnen und etwas belehren. Das will ich mit Gottes Hilfe versuchen. Aber vorher noch ein Bibelwort von Jeremia 23, das auch unser Thema etwas biblisch beleuchten kann. Vers 25 bis 29, da geht es um die falschen Propheten in Israel. Und ihr Lieben, Mystik und Falschprophetie sind Zwillingsschwestern. Sind ganz eng verwandt. Mystik und Pfingstbewegung sind eng verwandt und haben auch immer wieder Übergänge ineinander gehabt. Und deswegen, was der Herr hier sagt über die falschen Propheten, das können wir auch auf die Mystiker anwenden. Vers 25, Jeremia 23. Ich habe gehört, was die Propheten reden, die in meinem Namen Lügen weissagen und sprechen. Ich habe einen Traum gehabt, ich habe einen Traum gehabt. Wie lange soll das noch gehen? Soll etwa die falsche Weissagung im Herzen der Propheten bleiben? Und die Propheten, die selbst erfundenen Betrug weissagen, haben sie nicht im Sinn, bei meinem Volk meinen Namen in Vergessenheit zu bringen, durch die Träume, die sie einander erzählen, gleich wie ihre Väter meinen Namen vergessen haben über dem Baal. Der Prophet, der einen Traum hat, der erzähle den Traum. Wer aber mein Wort hat, der verkündige mein Wort in Wahrheit. Was hat das Stroh mit dem Weizen gemeinsam, spricht der Herr. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert? Das ist der Unterschied zwischen den mystischen Erlebnissen, Erfahrungen und mystischen Aufstiegswegen und dem Wort Gottes, das wir im Glauben ergreifen dürfen, das uns zu Christus führt und damit in die Fülle. Nun aber zu der Geschichte der Mystik in der evangelischen Christenheit. Fängt an in der Reformationszeit. Ja, es ist klar, die Reformation kam ja ein Stück weit aus der katholischen Kirche heraus. Und die katholische Kirche war zutiefst mystisch in ihrem ganzen Wesen, in ihrer Theologie und natürlich auch insbesondere in ihren Elitegruppen der Mystiker. Das waren die Mönche und Nonnen. Die waren in besonderer Weise die Klöster, Brutstätten der heidnischen Mystik, die sich christlich genannt hat und christliche Bezüge hatte, aber letztlich im Kern heidnisch war, immer heidnisch war. Und diese Mystik hat natürlich auch die Leute beeinflusst, die dann unter dem Einfluss der Reformation begonnen haben, die katholische Kirche grundlegend in Frage zu stellen. Und unter den ersten Mystikern, die da kommen, da war im Grund gerade auch solche Namen wie Thomas Müntzer, ganz interessant, ja, dieser Mann, der also von letztlich auch ein Stück einer der schlimmsten Namen war, die mit dem Bauernkrieg, mit blutigen Erhebungen und Kriegsgräueln zu tun hatten. Er war ein praktizierender Mystiker. Ja, er hatte Tauler studiert, hatte Eingebungen, er hatte selber irgendwelche Aufstiegspläne gemacht, wie die Seele sich mit Gott vereinigen kann. Und er war auch durch den Mystiker Joachim von Fiore, einen italienischen Irrlehrer und Mystiker, auf den Gedanken gekommen, dass nunmehr die Zeit gekommen sei, dass die Christen für die Errichtung des tausendjährigen Reiches kämpfen müssten. Und deswegen hat er praktisch sich dem bewaffneten Kampf der Bauern angeschlossen und versucht, ihn in diese Richtung zu beeinflussen. Aber er war ein fanatischer Mystiker. Sein Biograf Nick, der selber Mystiker ist, hat gesagt, auf manche Leute machte er den Eindruck eines Besessenen. Und genau das war auch das Problem. Ja. Er hat viele in den Abgrund gezogen mit seinen Lehren und Theorien. Das ganze Gegenteil vordergründig war Caspar von Schwenkfeld, ein Adliger aus Schlesien, der eigentlich viele gute Ansichten hatte und wahrscheinlich schon ein Gläubiger war, aber der auch von der Mystik beeinflusst wurde und der durch die Mystik völlig vom richtigen Weg abkam. Er kam letztlich auf den Spiritualismus, der Begriff wird uns öfters noch begegnen. Allein der Geist heißt es. Die Spiritualisten haben gesagt, wir brauchen keine Predigt, wir brauchen keine Gemeindezusammenkünfte, wir brauchen auch kein Abendmahl, das sind alles äußere Formen. Allein der Geist soll es machen. Wir brauchen auch keine Bibel, Hauptsache die innere Stimme redet zu uns. Ja? Und dieser Spiritualismus war also eine extrem mystische Strömung, die neben der Reformation her viel Mühe gemacht hat. Da gab es viele Anhänger, viele Adlige. Also es war gar nicht so, dass die nur eine ganz kleine Randgruppe waren, sondern es gab eine ganze Anzahl Anhänger. Auch natürlich, weil die Reformation manches falsch machte, weil sie selber eben auch nur einen Kompromisscharakter trug und sich nicht gründlich genug von innen erneuern ließ. Ja. Aber es waren eben einfach auch Irrströmungen und falsche Geister, die da auch manche aufrichtige Seele abgezogen haben. Sebastian Frank, Verfasser des Narrenschiffs, auch ein Mystiker, auch ein Spiritualist, und dann Valentin Weigel, auch interessant, das zeigt auch etwas von dem Verlogenen und Bösen dieser Strömung. Das war jetzt zum Beispiel ein praktizierender Feind Luthers und Mystiker, der aber nach außen hin sein Leben lang als lutherischer Pfarrer schön gepredigt hat jeden Sonntag und seinen Dienst vollzogen hat und auch sein Gehalt bezogen hat von der lutherischen Kirche. Und als er starb, haben seine Anhänger seine geheimen Schriften verbreitet und es hat gezeigt, dass er völlig gegen das Luthertum, gegen den evangelischen Glauben war und total mystisch war. Ja? Und dieser Valentin Weigel hat einen ziemlichen Einfluss auch im Pietismus gehabt. Ja? Der hat also nachfolgende Generationen stark beeinflusst. Bloß mal so auch gesagt, er hat also auch das äußere Wort der Heiligen Schrift abgewehrt und hat sich auf das innere Wort von mystischen Sonderoffenbarungen gestützt. Er hat ein inwendiges Buch des Herzens vorgezogen und das Bibelbuch, das war nur der Schatten und der tote Buchstaben. Ja, und das ist also ein ganz typisches Symptom. Er sagte von diesem inneren Buch, dies Buch ist in mir und in allen Menschen. Also auch in den Ungläubigen, in den Heiden. Das ist schon ganz typisch mystische Lehre. Wir haben ja gestern gehört, alle Menschen haben angeblich einen göttlichen Funken. Und das stimmt nicht. Ja? Die Bibel sagt, der Mensch ist verdorben, von Gott getrennt, geistlich tot, wenn er nicht wiedergeboren wird durch den Glauben an Christus. Also hier ein ganz anderer Geist, ganz andere Lehren. Und dieser Mann hat die evangelische Lehre studiert als Theologe und hat sie verworfen und war ein heimlicher Mystiker. Und das zeigt auch schon, wir lesen ja von den falschen Lehrern 2. Petrus 2, dass sie heimlich nebeneinkommen, dass sie sich verstellen. Und das ist bei manchen Mystikern der Fall gewesen, auch bei katholischen. Sie haben letztlich heidnische Irrlehren verbreitet, aber um nicht verfolgt zu werden, haben sie das ein Stück getarnt und nur unter der Hand und vermischt mit orthodox klingenden Formulierungen. Ja, also die Reformationszeit selber war eine Zeit der Kämpfe, und damals haben also manche, beeinflusst durch die katholische Mystik, selber schon Mystik betrieben. Sie haben in der Regel zu denen gehört, die die Reformation abgelehnt haben. Ja, da gab es dann diesen Punkt, das war die Steinkirche und wir sind die Geistkirche. Ja, also so ungefähr wurde da argumentiert. In der nächsten Generation, um das mal so ganz oberflächlich zu sagen, sind es vor allen Dingen zwei Namen, die da eine große Rolle spielen. Das eine ist Johann Arndt und das andere ist Jakob Böhme. Diese beiden haben für die Mystik im evangelischen Bereich eine Schlüsselbedeutung bekommen. Johann Arndt mehr noch als Jakob Böhme. Das Problem, das sie hatten, war, dass eben damals schon die Reformation mit ihrem geistlichen Kompromisscharakter und ihren falschen Kompromissen auch schlechte Früchte gebracht hat. Das heißt, man hat die Botschaft von der Gnade verkündigt, aber man hat sich nicht mehr wirklich bekehrt. Und viele Leute, die sich als Christen bezeichnet haben in dieser Volkskirche, haben ein Leben geführt, das den Namen des Herrn entehrt hat. Sie haben gesoffen, sie haben die Ehe gebrochen, sie haben gelogen und gestohlen, aber am Sonntag waren sie schön dabei und haben das Abendmahl genommen zur Vergebung der Sünden. Ja? Also so wie heute eigentlich auch. Aber das wurde damals doch vielen ernsten Christen zum Anstoß. Und gerade auch Pfarrer und Prediger haben gelitten unter diesem Zwiespalt zwischen dem Anspruch, wir sind alles evangelische Christen, aus Gnade kommen wir in den Himmel, und einige haben eben, oder viele haben gelebt, wie die Sünder und die Heiden. Und so wurde der Ruf laut nach Erneuerung, nach geistlicher Vertiefung, und es war ein berechtigtes Anliegen, ganz gewiss. Das war schon in der sogenannten Orthodoxie, das war diese lutherische Strömung, die sich nach Luther selbst etabliert hatte, war das ein Anliegen vieler ernster Leute, dass sich etwas ändern muss, dass eine praktische Frömmigkeit wachsen muss unter den Christen. Aber leider war es so, dass auch wahrscheinlich durch manche Lehren Luthers bedingt, dass sie nicht verstanden haben, dass letztlich nur durch eine tiefere Ausrichtung auf Christus und die Bibel eine solche Erneuerung der Frömmigkeit möglich war. Was sie gemacht haben, sie haben zu den Mystikern gegriffen und haben gesagt, das, was die Mönche und die katholischen Mystiker uns vorleben, das ist doch eine wirklich tiefe Frömmigkeit und das brauchen wir, damit diese Missstände in unserem Kirchenvolk aufhören. Und das war ein großer Fehler. Und diesen Fehler hat gerade auch Johann Arndt sehr stark begangen. Er war eben lutherischer Theologe, aber er hatte auch eine okkulte Prägung von Anfang an, ich habe mich das also da sehr lang damit beschäftigt, das ist ganz interessant, Auf der einen Seite ist er der einflussreichste lutherische Theologe genannt worden nach Luther, weil er durch seine Bücher vom sechs Bücher vom wahren Christentum wirklich Hunderttausende von Pietisten, besonders auch Pfarrer und führende Leute, beeinflusst hat. Über Generationen weg war das das wichtigste Buch im Luthertum und überhaupt in der evangelischen Christenheit. Bei weitem die meisten Auflagen. Man hat dann rausgefunden, irgendwo in Schweden, dass also praktisch durch die Nachlassverzeichnisse von reichen von Bauern, dass in den Dörfern in Schweden nach der Bibel und dem Gesangbuch Arndts Bücher vom wahren Christentum das am weitesten verbreitetste Buch in Schweden war, geschweige denn in Deutschland. Ja. Also das heißt, der hatte einen ungeheuren Einfluss. Und was er gemacht hat, er hat gerade die mystischen Irrlehren, vor allen Dingen von Tauler, auch von der Theologia Deutsch und von anderen deutschen Mystikern vermischt mit dem biblischen Evangelium. Und ich habe das zum großen Teil jetzt auch mal wieder gelesen, dieses Buch. Es ist im Grunde total verwirrend. Auf der einen Seite redet er davon, wir sind gerettet aus Gnade, wir können uns freuen der Vergebung, der Schuld. Und auf der anderen Seite kommt dann die Mystik rein und dann sagt er, wenn du nicht jede Regung zu der Weltliebe in dir ertötet hast und nur noch Gott liebst und nichts anderes mehr, dann bist du verloren. So. Und dann sagt er, prüfe dich selbst, horche oft in dich hinein, ob du auch noch irgendetwas anderes liebst, außer Jesum allein. Sonst kannst du dich vergessen. Versucht es doch mal. Wenn ihr jetzt so einen Ratschlag hören würdet, wie wäre es denn dann um eure Heilsgewissheit und eure Heilsfreude bestellt? Ja, also es ist interessant. Auf der einen Seite bringt er die evangelischen Wahrheiten, auf der anderen Seite streicht er sie ganz dick durch und sagt, hört auf die Mystiker, ihr müsst Askese betreiben, ihr müsst euch zu Gott hocharbeiten, wenn ihr nicht völlig mit Gott vereinigt seid, dann landet ihr sowieso im Abgrund. Ja? Und das ist eine Botschaft, die im Grunde die Menschen zutiefst verunsichert, die sie in eine krankhafte Frömmelei, eine Werksgerechtigkeit führen muss und in ein krankhaftes sich selbst prüfen. Und ich denke, das war zum Beispiel Züge, die den Altpietismus über Generationen geprägt und entstellt haben. Ja? Wo die Heilsfreude, die Heilsgewissheit, der einfältige Glaube überdeckt wurde von so einer menschengemachten mystischen Frömmigkeit, die auch depressiv macht, ja, die ein Stück schwermütig macht, weil wenn du die ganze Zeit in dich selber reinguckst, da wirst du nicht froh dabei. Ja, das ist ja klar. In mir selbst, sagt der Apostel Paulus, ist nichts Gutes. Ja, aber der hatte ihn geraten, suche in dir selbst die edle Perle und ob du nicht Gott über alles liebst und wenn du es nicht tust, dann bist du noch überhaupt nicht richtig gläubig und kannst es eh vergessen. Ja, also solche Dinge kommen da vor. Er hat also viel Richtiges und zugleich eine ganze Menge Falsches in diesem Buch. Und was eben auch rauskommt, gerade im vierten Buch, er war ein heimlicher Anhänger der Alchemie, der Magie und der Kabbala. Und das hat mich doch ziemlich aufgeschreckt. Ja, ich will nicht vorschnell Leute beurteilen, aber wenn jemand solche Dinge betreibt, und das hat er über Jahrzehnte gemacht, der hatte auch ein alchemistisches Labor als Herr Generalsuperintendent der lutherischen Kirche, dann stimmt etwas nicht. Und dieser Mann hat eben auch Ideen von Paracelsus, von den Magiern, verbreitet in seinem Buch vom wahren Christentum, heißt es zum Beispiel, dass die Mehrzahl aller Krankheiten nach seiner Überzeugung von den Sternen herrühren. War also auch Astrologe. Ja? Und dann gleichzeitig bringt er in den evangelischen Glauben lauter mystisches Gedankengut von lauter katholischen Mystikern rein. Er hat also Valentin Weigel erwiesenermaßen abgeschrieben, hat nicht gesagt, was er da benutzt hat. Das war also auch so eine Sache. Hat auch Tauler abgeschrieben, hat viele Irrlehren der katholischen Mystik gebracht und hat dann aber gleichzeitig einige orthodoxe Statements dazwischen verteilt, ja, sodass dieses Buch eigentlich ein furchtbar verwirrendes Buch ist. Ja. Ging mir ähnlich bei der Lektüre mancher pfingstlerischer Autoren, ja, dass man auf der einen Seite Richtiges liest, die sagen ja immer auch eine Menge Richtiges. Jeder Verführer sagt viele richtige Dinge, sonst beißen die Leute ja nicht an. Ja? Und auf der anderen Seite Dinge, die dem völlig widersprechen, die auf einen ganz anderen Geist und eine ganz andere Botschaft rauslaufen. So ist es auch in diesen Büchern vom wahren Christentum. Und er war eben, wie gesagt, ganz stark einflussreich, führende Gestalten des Pietismus wie Spener, Franke, vor allen Dingen, die haben auf Arndt geschworen, ja? Die haben Predigten über Arndts Bücher gehalten und haben ihn überall weiterempfohlen, ja? Sodass also wahrscheinlich jeder Prediger, auch viele lutherische Pfarrer und jeder Pietist oder sehr viele davon dieses Buch gelesen haben und sehr ernst genommen haben. Ja? Ein Prediger in Straßburg musste einmal in der Zeit sein Publikum ermahnen, dass sie doch neben Arndt bitte auch die Bibel nicht vergessen sollten zu lesen. Ja? Also nur damit wir so ein bisschen eine Vorstellung haben, es war das am weitesten verbreitetste Buch im ganzen Pietismus in den ganzen Jahrhunderten. Und dieses Buch war leider voll von heidnisch-katholischer Mystik. Ja? Und das hat, denke ich, auch dem Pietismus eine starke falsche Prägung gegeben, die leider auch über Generationen weitergewirkt hat. Er hat also Askese vertreten, sich selbst abtöten. Er hat aber auch wirklich die ganz verkehrten Lehren auch der platonischen Vereinigungsmystik gehabt. Ich lese mal bloß ein paar Zitate. Er hat also geraten, in sich selbst einzukehren und Gottes Angesicht zu suchen und die Gegenwart Gottes in ihrem Inwendigen zu schmecken. Fühlen und spüren, haben wir heute Morgen gehört. Er zitiert Tauler und sagt, daher sagt er so oft vom inneren Grunde der Seele, dass man Gott und das Reich Gottes in demselben lauter haben, suchen und finden müsse. Also du findest das Reich Gottes in dir, in dem Grunde deiner Seele. Das ist eine völlig falsche Lehre. Das Einkehren zu seinem eigenen Grunde, das war, hat er gepredigt. Ja. Und damit eine völlig falsche Verinnerlichung und Innenschau und eben ein anderes Evangelium im Grund. Ja. Und er hat auch eben gepredigt, dass man sich mit Gott vereinigen könnte. Ein klassisches Mystikerzitat von Augustinus, bloß mal so ein paar Einblicke. Augustinus hat gesagt, ich empfinde oft eine Bewegung in mir. Wenn dieselbe immer in mir bliebe, so könnte dieselbe nichts anderes sein, denn das ewige Leben. Merkt ihr, was, dass da was verdreht ist? Ja? Er spürt so einen mystischen Zug in sich und er sagt, das muss das ewige Leben sein, wenn es nur immer da wäre. Ja? Absolut schauen statt glauben, fühlen und spüren statt im Glauben in Christus ergreifen. Ja, das ist der falsche Weg. Und genau den hat Arndt immer und immer wieder gepredigt in diesem 600 Seiten starken Buch. Ja. Der Mystiker Nick sagt ganz begeistert, dieses Buch ist einfach herrlich, es ersetzt eine ganze Bibliothek mystischer Bücher. Ja. Er empfiehlt es natürlich wärmstens, aber das sollte uns eher warnen. Ja. Also das Schlimme daran war eben, dass dieses Buch praktisch das beliebteste Erbauungsbuch im 17. und 18. Jahrhundert war unter allen evangelischen Christen. Und dass ganz viele Leute davon beeinflusst wurden und dadurch einen mystischen Schlag bekommen haben. Eine gewisse Richtung, Prägung in Richtung Mystik. Der zweite falsche Prophet sozusagen der Mystik in der Nachreformationszeit war Jakob Böhme. Und Jakob Böhme war nun ein ziemlich offener falscher Prophet und falscher Mystiker. Er hat im Grund Ideen und Lehren vertreten, die vom biblischen Christentum recht offen weggeführt haben. Ja. Er hatte angeblich eine Zentralschau, er hat also behauptet, er hätte praktisch die Schöpfung, alle Dinge, wie Gott alles aufgebaut hat, miterlebt und geschaut geistig und könnte jetzt also die innersten Geheimnisse der Gottheit verraten. Und er hat eine ganze Anzahl Bücher geschrieben, die hat er unter Zwang auf Diktat geschrieben. Das ist übrigens für jeden, der klar sieht, ein untrügliches Zeichen, dass da der Okkultismus mit im Spiel ist. Ja, wenn jemand auf Diktat hin niederschreiben muss. Und er hat zum Beispiel auch ganz seltsame Lehren verbreitet, dass von der himmlischen Sophia, die ist ihm erschienen und hat eine Hochzeit mit ihm gefeiert. Das sind zum Beispiel auch solche Okkulterlebnisse. Ja. Und daraufhin hat er auch gesagt, die Ehe ist zu verwerfen, man sollte möglichst gar nicht heiraten, sondern nur mit der Sophia Umgang pflegen und hat dann eben auch Visionen gehabt, wo er selber gesagt hat, das Reich Gottes bricht bald ein und ich bin wohl ein Prophet von Gott berufen, diese neuen Wahrheiten auf den Leuchter zu stellen. Er hat auch das Bibelwort abgelehnt und hat sich selber eben ausgestreckt nach Neuoffenbarungen. Er hat geglaubt, dass seine Visionen Offenbarungen Gottes sind. Ja, er hat zum Beispiel auch so einen Spruch gebracht, auch wieder so ein bisschen mystische Zitate. Ob ihr von Gott würdet würdig erkannt werden, dass euch das Licht in der Seele würde anbrennen, so würdet ihr unaussprechliche Worte Gottes von solcher Erkenntnis hören, schmecken, riechen, fühlen und sehen. All da ist erst die rechte theosophische Pfingstschule, da die Seele von Gott gelehret wird. Ja, Pfingstbewegung. Theosophische Pfingstschule. Also er hat praktisch in seinem Inneren Worte geschmeckt und gefühlt. Und dann hat er zum Beispiel auch gesagt, praktisch, dass er bei der Erschaffung der Welt in magischer Weise dabei gewesen ist. Noch ein Wort über die Bibel, da hat er gesagt, du wirst kein Buch finden, da du die göttliche Weisheit könntest mehr innefinden zu forschen, als wenn du auf eine blühende Wiese gehst. Naturmystik, ja. Ich finde Gott in der Natur, ich brauche die Bibel nicht. Ja? Also ganz verdrehte Dinge, die dieser Böhme gesagt hat. Und dann hat er noch als letztes vielleicht, ich habe kein anderes Buch außer dem, das ich selbst bin. Und doch habe ich genug daran. Wenn ich nur den Christusgeist habe, so ist die ganze Bibel in mir. Ich lese Gottes Buch, wenn ich in mir lese. Ja, das ist also Mystik pur. Ja, also im Grund sagt er, in mir wohnt Christus, ich brauche die äußere Bibel gar nicht mehr. Sein Reden in mir ist viel wichtiger und da habe ich alles, was ich brauche. Ja, das ist also genau das Gegenteil von dem, was biblischer Glaube eigentlich ist. Aber das Schlimme ist, dass dieser Jakob Böhme ganz viele Leute beeinflusst hat in der Strömung des Pietismus und auch darüber hinaus. Ja. Es haben ganz viele Jakob Böhme gelesen. Es gab einige, die wirklich offen seine Anhänger waren. Es gab aber sehr viele, die durch ihn beeinflusst wurden. Zum Beispiel George Fox und die Quäker wurden mit durch Böhme beeinflusst. Ja. Im Pietismus gab es auch eine Richtung, die Philadelphenbewegung, Jane Lead, die waren auch direkt Böhme-Anhänger und haben zum Beispiel dann auch die Allversöhnung vertreten und haben also ganz massive Irrlehren vertreten. Ja. Aber auch solche Leute wie zum Beispiel Spener haben Böhme aufmerksam gelesen. Und das Seltsame war, Spener hat nie Böhme empfohlen. Er hat auch gesagt, er versteht die Dinge nicht, aber er hat auch nicht gesagt, das kann gar nicht von Gott sein, es widerspricht der Bibel. Er hat sich geweigert, vor Böhme zu warnen, obwohl manche ihn dazu aufgefordert haben. Und so haben diese Führer schon aus Verunsicherung das pietistische Volk sozusagen schutzlos diesem Einfluss ausgeliefert. Also Böhme war so ein Insider-Tipp, den haben ganz viele Leute damals gelesen. Ja? Und Bayreuther, der Kenner und Historiker des Pietismus, kommt zu dem Urteil, dass Jakob Böhme auch stark auf den kirchlichen Pietismus gewirkt hat. Wir meinen, weder August Hermann Franke noch Zinzendorf sind bei ihren ökumenischen Bauplänen ohne den nachwirkenden Einfluss Jakob Böhmes zu verstehen. Jedenfalls stößt man auch bei ihnen immer wieder in erstaunlichem Umfang auf Impulse, die ursprünglich von Jakob Böhme ausgelöst wurden. Offen oder heimlich haben sich zahllose, die vom Pietismus erfasst wurden, mit Böhme beschäftigt. Also da war ein erwiesenermaßen falscher Prophet, der Irroffenbarungen gebracht hat, aber die Hirten damals haben ihm nicht entgegentreten können. Das Schlimme war, dass der Pietismus eben auch beeinflusst von Arndt geglaubt hat, dass es schon Neuoffenbarungen geben könne. Sehr interessant. Die lutherische Orthodoxie war wirklich bibeltreu. Ja, die haben gesagt, die Bibel ist irrtumslos, verbal inspiriert. Außer der Bibel haben wir von Gott kein Reden mehr zu erwarten. Sage ich Amen. Das ist genau meine Überzeugung, hoffentlich unsere Überzeugung. Die Pietisten haben gesagt, ja, das weiß man nicht. Gott könnte ja auch neue Propheten erwecken und Gott könnte schon auch mal durch Offenbarungen anders reden als in der Bibel. Und sie haben deswegen Böhme mindestens stehen lassen, zum Teil sogar als göttlichen Propheten geschätzt. Und da kam ein massiver okkulter Einfluss rein. Auch Böhme hat sich mit der Kabbala beschäftigt und mit der Magie. Ja? Das waren keine harmlosen Leute, es waren im Prinzip Okkultisten und diese Visionen waren satanische Visionen, die vom Evangelium und der Bibel ablenken sollten. Und das haben sie leider bei vielen erreicht. Ja, dann geht es also weiter. Dieser Sauerteig der Mystik, der hat den Pietismus dann in besonderer Weise geprägt in seiner Anfangszeit. Und ich rede hier im Prinzip dann vom Altpietismus. Der neue Pietismus ist nochmal ein bisschen anders gewesen. Ja, da gab es nicht so starke Einflüsse. Aber es gab zum Beispiel einen Jean de Labadie, reformierter Pietist und Mystiker. Gerhard ter Stegen, auch reformierter Pietist und Mystiker. Und es gab eine ganze Anzahl von Strömungen, die sich vom Pietismus, die im Pietismus sich von der Mystik sehr stark oder mehr oder weniger stark beeinflussen ließen. Ich lese mal von einem Historiker Wallmann ein Urteil. Der deutsche Pietismus wurzelt in der von Johann Arndt herkommenden Frömmigkeits- und Reformbewegung, aber auch in den verzweigten unterirdischen Strömungen des mystischen Spiritualismus, der sich nach dem Dreißigjährigen Krieg wieder mächtig erregten. Also es ist ganz klar, die Mystik hat sozusagen mit Pate gestanden bei der Ausformung des Pietismus. Und zwar in einer ungesunden Weise. Der Pietismus war ja durchaus eine Erweckungsbewegung. Ja? Er hat wirklich Positives gebracht. Dieses Dringen auf eine Erneuerung der Frömmigkeit ist ja etwas, was wir bejahen wollen, was wir auch mitsehen. Aber er ist dabei leider eben verführerischen Strömungen und einer falschen Frömmigkeit auf den Leim gegangen, vor allen Dingen der mystischen. Und das hat bestimmte Krankheiten im Pietismus hervorgebracht, die zum Teil sehr weitreichende Folgen hatten. Also, wie gesagt, es gab diese Mystiker wie Schwenkfeld und Frank, die überhaupt die Kirche, jede Organisation abgelehnt haben. Gottfried Arnold war auch so ein Mystiker, der viele katholische Mystiker übersetzt und gefördert hat und der mit seiner unparteiischen Kirchengeschichte einen großen Einfluss auf den Pietismus ausgeübt hat. Es gab eben diese Philadelphia-Bewegung und es gab dann auch zum Beispiel echte Mystiker. Das war zum Beispiel der Angelus Silesius oder Johannes Scheffler, der als Evangelischer begann, der Tauler studierte, der radikal in diesen katholischen Mystizismus kam und der konsequenterweise dann auch in die katholische Kirche übertrat. Ja. Also Angelus Silesius war dann später katholischer Priester und ist also als Katholik gestorben. Und er hat schlimme, geradezu buddhistische Irrlehren in seinen Gedichten, dem cherubinischen Wandersmann, ja, der wird ja von vielen gelesen und geliebt, aber da ist massive Irrlehre drin und falsche Frömmigkeit, mystische Frömmigkeit. Ter Stegen ist der andere große Mystiker, der wirklich auch als Evangelischer gewirkt hat. Ter Stegen ist sicher eine sehr schwer zu beurteilende Persönlichkeit. Wir wollen also auch ganz sicher seine Ernsthaftigkeit, seinen Wunsch, das Evangelium zu verbreiten und dem Herrn nachzufolgen, nicht in Frage stellen. Aber leider hat sich Ter Stegen sehr stark beschäftigt mit katholischen Mystikern, vor allen Dingen mit Madame de Guyon, aber auch mit anderen römischen Mystikern seiner Zeit. Und er hat dort ein Gift an Irrlehren mit aufgenommen, das ihn auch persönlich, denke ich, tief geschädigt hat. Er war ja am Anfang als junger Gläubiger ganz stark in dieser Mystik drin. Er hat sich total abgekapselt, hat einsam allein in einem Haus gelebt und er selber sagt, dass diese Zeit eine Zeit tiefster Dunkelheit und Depression für ihn war. Viele Jahre, 7 Jahre waren das, glaube ich. Ja. Er hat diese Mystik praktiziert und sie hat ihn in die Finsternis gebracht. Und das ist auch etwas, was man immer wieder sieht, wer sich diesen Geistern öffnet, der erlebt beseligende, herrliche Lichtoffenbarungen. Und danach geht es in die Finsternis, dass er meint, Gott hat ihn verworfen und es ist kein Leben mehr, keine Freude, nichts mehr da, alles nur noch schwarze Depression. Und das ist ganz typisch, das ist nicht der Geist Gottes. Ja? Der Geist Gottes wirkt so nicht, er bringt uns weder in den Himmel, dort sind wir erst später, das haben wir heute Morgen gehört, er bringt uns aber auch nicht in die Hölle, er bringt uns auch nicht dorthin, dass wir jede Heilsfreude und Heilsgewissheit verlieren. Das geschieht gerade, wenn wir uns diesen falschen Geistern der Mystik oder auch der Pfingstbewegung öffnen. Dann verlieren wir die Heilsgewissheit, dann kommen wir in Depression und ein Auf und Ab zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Also dieser Mann hat ganz fanatisch diese mystischen Rezepte von dieser Frau Guyon und anderen katholischen Mystikern befolgt und er kam dadurch in die Nacht und in die Finsternis. Er hat sich dann mit seinem eigenen Blut Christus als Heiland verschrieben. Das ist auch mystisch. Ja? Das brauchen wir also ganz gewiss nicht tun. Unser Blut hat auch überhaupt nichts zu sagen. Nur das Blut Jesu Christi hat etwas zu sagen. Ja? Aber das zeigt auch wieder so dieses Spüren wollen. Ja? Er wollte es ganz festmachen, dass er zu Christus gehört. Ja? Und er hat schöne Lieder geschrieben, aber seine Gedichte und Lieder haben manchmal auch diesen mystischen Zug. Ja? Das kennt man, wenn man sich dann beschäftigt damit, erkennt man das. Ich sage nur mal so ein paar Sachen, die er geschrieben hat als Gedicht, die falsche mystische Lehren widerspiegeln. Er hat zum Beispiel gesagt, die reine Liebe darf ins Allerheiligst treten, da tief im Dunklen Gott im stillen Geist will ruhen. Gott wohnt nicht im Dunkeln, sondern im Licht. Der so vereinigt kann die Gottheit selbst anbeten, umfassen und beschauen, wie Cherubinen tun. Also er sagt praktisch, ich kann werden wie die Engel im Himmel, ich kann Gott schauen, direkt schauen im Dunkel der Seele, wenn ich mich versenke. Ja? Das ist katholische Mystik, von einem evangelischen Mystiker ausgesprochen. Ja? Verlier dich still ins Dunkle gar, da wohnet Gottes Klarheit. Das ist auch nicht biblisch. Im Ozean der Gottheit dich verlier, der tiefste Tod bringt dir das reine Leben. Lass alles los und schließ die Augen zu, verlierst du nichts, so wirst du nimmer finden. Das ist Buddhismus. Ja? Die Augen schließen und sich in sich selbst versenken und die ganze Umgebung abschreiben. Ja? In geistesstiller Dunkelheit von Kreatur und Sinnen weit, da wohnet Gottes Klarheit, da schaut man Gott in Wahrheit. Stimmt auch nicht. Ist nicht biblisch. Ich sage es nur so, ja, ich will niemanden schlecht machen, aber wir müssen aufpassen. Ja? Auch in schönen Gedichten können falsche Gedanken verborgen sein. Ja? Und das, Terstegen hat leider eben von dem Gift der römischen Mystik getrunken und hat es nicht durchschaut und verstanden und hat durch sein Buch Leben heiliger Seelen es noch vielen, vielen Pietisten nahegebracht, diese falschen Lehren. Ja? Und dadurch ist er, hat er schon eine schädliche Rolle gespielt. Das sage ich ganz bewusst, denn ich selber war an einer Zeit durch Leben heiliger Seelen verführt worden, zu Füßen der Madame de Guyon zu sitzen und wäre beinahe zum Mystiker geworden, wenn Gott mich nicht noch bewahrt hätte. Ja? Also das hat auch heute noch Auswirkungen, dieses alte Buch, diese Lobpreisung katholischer Mystiker. Ja, also es gab auch dann radikal-pietistische Sekten, die auch mystisch waren, die aber auch zum Teil dann wirklich in Richtung Pfingstbewegung gingen. Das waren die Inspirierten zum Teil. Die Inspirierten, das war eine Gruppe, die haben also tatsächlich darauf gewartet, dass der Geist über sie kam. Und dann haben sie Zuckungen erlebt, Trancezustände und dann fingen prophetische Botschaften an. Also das ist wie Kassel 1907 und danach im Grund okkulte Phänomene. Da war ein Johann Friedrich Rock ziemlich stark beteiligt, ein Schwabe, der eben da auch diese Inspirierten dann geführt hat. Sie waren in vieler Hinsicht Vorläufer der Pfingstbewegung, aber auch eben von mystischen Einflüssen geprägt. Ja. Es gab dort Wunderzeichen, Zungenreden, Wunderheilungen, Dämonenaustreibung bei den Inspirierten. Ja. Und vielleicht lese ich das nochmal, was der Pietist Jung Stilling geschrieben hat, der viel mit den Inspirierten zu tun hatte und selber auch nicht klar stand, aber immerhin ist ganz interessant, was er da sagt. Ich zitiere Jung Stilling: Der Heilige Geist bedient sich nicht der Ohnmachten, Konvulsionen und Verlust des Bewusstseins, wenn er Zeugnisse an die Menschen verkünden lassen will. Mir sind viele männliche und weibliche Personen bekannt geworden, die auch Zuckungen bekamen, dann in Entzückung gerieten und so die herrlichsten und heiligsten Bibelwahrheiten auf die schönste und heiligste Weise aussprachen, sogar künftige Dinge voraussagten, die pünktlich eintrafen. Aber allmählich und am Ende ging es kläglich und oft schändlich aus. Und nun entdeckte sich, dass ein falscher Geist sich in einen Engel des Lichts vergestaltet hatte. Alle jene Personen haben bibelmäßig wenigstens im Anfang geredet, aber gegen das Ende bemerkt man den falschen Geist, der in solche geöffnete Tore einschleicht. Bruder im Herrn, nichts in der Welt ist gefährlicher als Inspiration. Also praktisch der Gedanke, dass heute noch Menschen durch Geistesleitung weissagen. Sie ist eine offene Tür für falsche Geister. Die Bibel ist unser einziger Leitstern, der uns zu Jesu Christu führt. Er sei und bleibe unser Alles in allem. Das ist doch schön gesagt. Also wie gesagt, der war tief drin, der hat genau gewusst, von was er geredet hat. Ja, aber diese Bilanz, die kann man nur unterstreichen. Leider haben das nicht viele im Pietismus so klar gesehen. Also, Bayreuther, der Historiker, schreibt: In welchem Umfang mystische Strömungen im 17. wie 18. Jahrhundert in den lutherischen wie reformierten Kirchen aufbrachen, ist heute schwer vorstellbar. So groß war die Leserschaft von diesen mystischen Büchern, nicht nur in den pietistischen Kreisen, dass diese Neuausgaben den Druckern förmlich aus den Händen gerissen wurden, also wenn Tauler oder Theologia Deutsch übersetzt wurde. Und dann heißt es eben, man griff nicht nur auf die mittelalterliche Mystik zurück, das mystische Schriftgut von Makarios dem Ägypter um 400 trat einen förmlichen Siegeszug im Pietismus an. Und was die interessiert hat, war die glühende Beschreibung des unvergleichlich hohen Standes des erlösten Christen. Der erlöste Christ wird vielmehr Schritt für Schritt in das Bild Christi umgewandelt, er nimmt teil an der göttlichen Natur. John Wesley ist in seiner Vollkommenheitslehre deutlich von Makarios beeinflusst worden. Das ist interessant. Also das habe ich ja gestern schon erwähnt, dieses Streben, 100% vollkommen zu werden aus eigener Kraft, das kommt von dieser katholischen Mystik und kam in die Heiligungsbewegung auch hinein und in den frühen Pietismus. Ja, die Folge war, dass letztlich da eine krankhafte Frömmigkeit im Pietismus um sich griff, die verschiedene Gefahren hatte. Einmal Offenheit für mystische Eingebungen und Falschoffenbarung. Man hat also durchaus gedacht, Gott kann mir ein inneres Wort geben, das anders ist wie das Bibelwort und das von Gott kommt. Oder es kann durchaus ein inspirierter Prophet hier auftreten und uns Dinge sagen. Aufweichung der biblischen Rechtfertigungslehre und asketische Streben nach Selbstheiligung, mystische Innenbeschauung und Verlust der Heilsgewissheit, quietistischer Rückzug von der christlichen Bewährung im Leben. Quietismus war eine Schule der Mystik, die gesagt hat, wir müssen in allem nur passiv stillhalten. Wir müssen uns immer in Gottes Führung ergeben, ganz egal was ist. Wir dürfen nur nicht selber reagieren, sondern müssen alles aus Gottes Hand annehmen. Da ist was Wahres dran, aber es ist falsch, wenn es im Extrem betrieben wird. Ja? Also dieser Quietismus war eben gerade auch Madame de Guyon und auch Ter Stegen, das war eine starke Schule der römischen Mystik, und die hat im Evangelischen stark aus sich ausgewirkt. Ertötung des Ich-Lebens durch passives Erleiden von göttlichen Fügungen. Die Ausschaltung des Denkens und des Verstandes und mystische Gebets- und Meditationsübungen. Das war so etwas von dem Kern des Quietismus, der eben auch in den Pietismus hineinkam. Ja, und dann entstanden da schwerwiegende Schäden auch im Glaubensleben. Einmal war eben die göttliche Inspiration und Irrtumslosigkeit der Bibel in Frage gestellt durch die Mystik. Es gab ja noch andere Eingebungen. Und die Mystiker haben ja gesagt, die Bibel ist ein papierener Papst. Die ist ja nur das äußere Wort. Es kommt aber aufs innere Wort an. Also war das äußere Wort irgendwie nicht so wichtig. Ja? Und es ist interessant, dass sowohl Spener als auch Zinzendorf im Grunde nicht klar Stellung bezogen haben in Bezug auf die Irrtumslosigkeit der Bibel. Ja? Sie waren da etwas zurückhaltend. Und dann eben Offenheit für falsch-prophetische Neuoffenbarungen und das innere Wort. Es gab also frühe Pietisten in Württemberg, die haben zum Beispiel gesagt, wer nicht auf die Propheten hört, die baldige Wiederkunft Christi da angekündigt haben, der begeht die Sünde gegen den Heiligen Geist. Ja? Also solche Sachen kamen da vor. Dann Orientierung auf Gefühle und innere Erfahrungen statt auf das Wort Gottes. Die Mystiker haben immer gelehrt, du musst dich selbst, deine Gefühle immer genau überprüfen und scannen und schauen, ist da auch alles wirklich nur reine Liebe zu Christus oder ist da irgendeine Weltliebe mit dabei? Und man musste sich immer prüfen innerlich. Ja? Das ist ja krankhaft, das ist ja verkehrt. Wir sollen auf Christus schauen und nicht auf unsere Gefühle. Aber das kam sehr stark rein. Und dann eben auch eine gewisse Offenheit für Esoterik und für so theosophische Spekulationen, wie Gott die Welt geschaffen haben könnte, gerade durch Böhme und Arndt. Es gibt eine ganze Anzahl führender Pietisten, die haben nebenbei Magie und Alchemie betrieben und okkulte Experimente. Ja? Zum Beispiel Johann Valentin Andreae, ja, ein führender pietistischer Theologe, vorpietistischer, der gleichzeitig alchemistische Experimente gemacht hat und Paracelsus-Schüler war. Ja? Also diese Schiene ist auch ungesund. Ja, und dann eben auch Öffnung für katholische Einflüsse und für eine falsche Ökumene. Das hat auch Ter Stegen praktiziert, ja. Er hat im Grund gesagt, dass die katholische Kirche doch viel Gutes auch hat und eben diese Heiligen, diese erlesenen Seelen, dass die doch wirklich auch höhere Frömmigkeit haben als die evangelischen, und hat einfach diese Abgrenzung gegen die römische Kirche, die wurde von den Mystikern im evangelischen Bereich regelmäßig untergraben. Zum Teil sind sie ganz offen eben in Sympathie gewesen mit der katholischen Kirche. Zum Beispiel Zinzendorf, eine lebenslange Freundschaft hat ihn mit dem Kardinal von Paris, dem einem hohen römischen Würdenträger, verbunden. Ja. Das ist nicht nachvollziehbar aus meiner Sicht, aber so war das damals. Ja. Ja, also der Pietismus war unter dem Einfluss der Mystik, aber auch durchaus die Evangelikalen im 19. und 20. Jahrhundert. Ich möchte da nur noch ein paar wenige Stichpunkte geben, wir sind bald am Ende. Also die Mystik war praktisch der Nährboden für die Allversöhnungslehre im evangelikalen Bereich. Die wird ja immer wichtiger. Die Allversöhnungslehre wird einmal von der Hure Babylon vertreten werden, das ist ganz klar. Eine Welteinheitsreligion braucht auch den Irrglauben, dass alle Menschen zu Gott kommen und gerettet werden. Ja? Und die Allversöhnungslehre kommt praktisch von der Mystik her, kommt aus den falschen Offenbarungen, die Jakob Böhme-Schüler zum Beispiel, die Jane Lead war mit einer der ersten, eine falsche Prophetin, die also die Allversöhnung ausgebreitet hat unter den Pietisten. Dann falsche Heiligungslehren, perfektionistische Heiligungslehren. Ich habe ja schon gestern gesagt, das war an der Wurzel der Pfingstbewegung stand eine wesleyanische Heiligungsrichtung, die so ein Drei-Stufen-Schema hatte. Ja? Und das überall, wo Perfektionismus, Selbstheiligung, hundertprozentige Durchheiligung gelehrt wird, sind da letztlich auch mystische Einflüsse. Die Mystik hat auch ganz stark dazu beigetragen, dass die Lehre und Leitung von Frauen befürwortet wurde, gegen das klare Wort Gottes. Ja? Es waren sogenannte inspirierte Frauen, die gesagt haben, ihr seht doch, dass der Geist Gottes mich treibt, wie könnt ihr mich verhindern zu predigen und zu lehren, ja? Ich bin doch von Gott selbst gesandt. Ja, und das fing schon an mit Mechthild von Magdeburg und diesen ganzen Frauenmystikern in der katholischen Kirche, die selber auch schon zum Teil als Prophetinnen aufgetreten sind. Und das hat sich dann auch über die Mystik auch im evangelikalen Bereich ausgewirkt. Auch die Frömmigkeit hat mystische Spuren abgekriegt. Zum Beispiel, dass die Geschlechtlichkeit abgewertet und negativ gesehen wurde, dass man sie höchstens auf die Fortpflanzung von Kindern beschränken wollte, wo die Bibel eigentlich ganz anders lehrt. Das ist auch eine Frucht der mystischen Askese. Ja? Und es gab immer wieder im evangelikalen Bereich Leute, die gesagt haben, die besonders Durchheiligten, die lösen praktisch ihre Ehe auf und verzichten auf den ehelichen Verkehr, damit sie noch heiliger werden. Ja? Und das ist eine dämonische Irrlehre. 1. Timotheus 4, sind es genau solche Dinge. Dann eben auch Selbstbespiegelung, Subjektivismus, Fühlen und Schauen, Orientierung auf Gefühle statt auf den Glauben. John Wesley habe ich schon erwähnt, der ja eine ganz wichtige Wurzel der Heiligungs- und der Pfingstbewegung ist. Er war stark von Mystik beeinflusst. Blumhardt, da gibt es auch mystische Einflüsse. In der Heiligungsbewegung würde ich nur mal Purcell und Hannah Withall Smith nennen. Sind beide Quäker, eine extrem mystische Sekte gewesen und sind dann in den evangelikalen Bereich eingesickert. Aber sie haben immer mystische Lehren auch vertreten und auch Perfektionismus und haben da einen unheilvollen Einfluss gehabt. Dass Jonathan Paul auch Perfektionist war und auch mystisch beeinflusst war, das habe ich auch schon erwähnt. Sadhu Sundar Singh ist zum Beispiel so ein Mystiker, der von vielen geliebt wird, der aber ganz bestimmt keine biblische Bekehrung hatte und der auch aufgrund von Visionen Christ wurde, anstatt aufgrund des Wortes Gottes. Dann eben auch die Marienschwestern sind klassisch mystisch mit dem Einschuss Pfingstbewegung. Also wir haben hier einige Strömungen, wo bis in die Gegenwart hinein diese mystischen Irrlehren einfach eine Rolle gespielt haben und irreführende Einflüsse in das evangelikale Spektrum hineingebracht haben. Und wir müssen da einfach auch ein Stück wachsam sein. Selbst so ein wacher Autor wie Tozer, um das nur mal auch zu erwähnen, ist geistlich leider nicht so ganz gesund gewesen. Das war auch ein konservativer Pfingstler und der war ein Liebhaber von Mystik. Seine Bücher, die ich schätze, weil viel Klares und Gutes drin steht, sind durchzogen von fragwürdigen Zitaten aus mystischen Werken. Ja? Also wir müssen auch bei solchen, wo wir vielleicht sagen, gut, wir wollen das Gute behalten, müssen wir trotzdem alles prüfen und auch mal schauen. Oha, so ganz 100% klar kann das auch nicht sein, wenn da solche Mystiker lobend erwähnt werden. Also nur so am Rande das mal erwähnt. Ja, worum geht es? Als Bilanz dieses Gangs durch die Geschichte können wir nur sagen, wir müssen einfach auch aufpassen mit einer falschen heiligen Verehrung. Ja? Es gibt einfach ungesunde Strömungen, auch in Richtungen, die unterm Strich trotzdem als positiv und segensreich angesehen werden dürfen. Ja? Wir dürfen einfach nicht vergessen, dass wir einfach die Geister unterscheiden und prüfen müssen, ob sie aus Gott sind. Ja? Auch dort, wo vielleicht beliebte Namen wie Ter Stegen eine Rolle spielen, da können wir auch nicht einfach alles unkritisch annehmen, nur weil es vielleicht ein lieber Bruder, ein schöner Dichter war, sondern wir müssen die Dinge geistlich bewerten und prüfen und einfach auch sehen, dass eben gerade im Pietismus doch manche ungesunde Einflüsse Raum gewonnen haben, weil man sich gegen die Mystik nicht klar abgegrenzt hat. Ja, und da sollten wir draus lernen. Ich möchte zum Abschluss ein Bibelwort lesen aus Offenbarung 3, Vers 11. Das ist ja aus diesem Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia und dort sagt der erhöhte Herr: Siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Und darum geht es, dass wir festhalten, was wir haben. Und das, was wir haben, das ist in allererster Linie das inspirierte Wort Gottes. Diese vollkommene, klare Wahrheitsoffenbarung, die Gott uns gegeben hat, damit wir einen untrüglichen Kompass haben, auch gerade in der letzten Zeit. Wir erinnern uns an den Apostel Petrus, der in seinem zweiten Brief uns ermahnt, dass wir an diesem Wort festhalten sollen, das prophetische Wort, das ist ja das Bibelwort, das uns leuchtet als ein Licht, bis der Tag anbricht, bis der Herr Jesus wiederkommt, soll das unsere Leuchte und unser Licht sein. Die Bibel ist Gottes Wahrheitsoffenbarung und in der Bibel finden wir die gesunde Lehre, wir finden den Glauben an den Herrn Jesus Christus geoffenbart und wir finden auch immer wieder, wenn wir die Bibel genauer studieren, ganz wertvolle Hinweise, die uns auch diese verführerischen Lehren durchschauen lassen und erkennen lassen. Und dazu möchte ich auch ermutigen, dass wir die Bibel tiefer studieren, dass wir wirklich auch die Unterscheidungsfähigkeit bekommen, dass wenn uns so mystisches Gedankengut begegnet, dass wir wirklich sagen können, Moment mal, aber da steht doch das geschrieben, das stimmt mit dem nicht überein, das kann nicht richtig sein, da will ich die Finger davon lassen. Wir brauchen ein solches Unterscheidungsvermögen vom Wesen her, von der Lehre her, denn wir können natürlich nicht jeden einzelnen mystischen Theoretiker und jede einzelne Schulstreitigkeit da kennen. Ja? Wir können nur sagen, wir brauchen eine Gründung in den biblischen Grundsätzen, dann verstehen wir auch und bekommen ein Empfinden dafür, was irgendwo falsch läuft. Und dazu möchte ich ermutigen, halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Es geht durch Kämpfe, es geht darum, dass die Wahrheit der Bibel, ich denke, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch viel massiver angegriffen werden wird. Sowohl durch falsche Propheten, falsche Wunderzeichen, als auch durch Mystiker, durch innere Stimmen, durch diese ganzen Geister wird dieser bibeltreue Glaube mehr angefochten werden. Ich denke, damit müssen wir rechnen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir einfach beharrlich daran festhalten und ganz demütig auch sagen, ich will von diesem ganzen Christus und nichts wissen, von diesen Zusätzen, von dieser höheren Frömmigkeit, von den neuen Offenbarungen und diesen ganzen Dingen, das will ich nicht haben. Erinnern wir uns an das, was der Jung Stilling gesagt hat, ja, die Bibel, das ist unser Leitstern und der Herr Jesus soll unser Ein und Alles bleiben. Dann bleiben wir auch bewahrt in diesen Irrlehren, die zunehmend wahrscheinlich wieder neu aufgekocht werden und mit neuen Gewürzen neu serviert werden als die letzte Neuoffenbarung und die letzte spirituelle Rezept, wie man tiefer im Glauben wachsen kann. Wir können durch die Mystik nicht wachsen, sondern nur verlieren. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du uns in deinem Wort doch diese herrlichen Wahrheiten des Evangeliums geoffenbart hast. Dass es so wunderbar ist zu wissen, dass wir schlicht und einfach dir uns anvertrauen dürfen im Glauben, uns zu dir bekehren dürfen und wir haben die Fülle in dir, wir haben die Begnadigung, die Rechtfertigung, wir sind geheiligt, wir sind geliebt, wir sind Kinder Gottes und wir haben den Segen, die jede geistliche Segnung in der Himmelswelt in dir. Aber Herr, du siehst auch, wie der Feind uns durch allerlei Lehren und Verlockungen von diesem einfältigen evangelischen Glauben ablenken will, wie es auch in der Geschichte immer wieder doch gelungen ist, dass auch gläubige, ernste Menschen doch auch durch diese mystischen Irrtümer verführt wurden. Gib uns Gnade, dass wir wirklich bei dem bleiben, was du uns geschenkt hast, bei deinem kostbaren Wort, dass wir den Glauben lauter und rein erhalten, ohne irgendwelche verführerische Beimischungen, dass wir uns nicht abbringen lassen von dem schmalen Weg der Christusnachfolge. Wir bitten dich ganz herzlich, dass du uns bewahrst, dass du auch vielen noch Gnade schenkst, die heute schon unter diesen mystischen Einflüssen sind, die diese modernen Lehren ein Stück aufgenommen haben, die sich öffnen für diese Dinge, Herr, dass du sie warnst und davon zurückbringst hin zu dem schlichten Weg der Christusnachfolge, den du in deinem Wort uns weist. Gib uns Gnade, dass wir überwinden dürfen, dass wir einmal aus deiner Hand die Siegeskrone empfangen dürfen. Dir wollen wir uns anvertrauen. Du bist treu, du führst uns bis zum Ende und wir wollen dir Lob, Preis und Dank bringen. Amen.